Moin und herzlich willkommen zum CO2-Neutral-Podcast, dem Interview-Podcast von Fett Consulting. Wir begleiten Unternehmen auf ihrer Reise der digitalen und nachhaltigen Transformation und treffen dazu immer wieder interessante GesprächspartnerInnen, die uns und euch inspirieren und zum Nachahmen animieren sollen. Denn am Ende glauben wir fest daran, dass eine nachhaltige Transformation nur gemeinsam gelingen kann und auch nur durch Austausch und ehrliches Feedback gelingen kann. Und daher freuen wir uns hier eben genau darauf. Und wir, das sind wie immer Nils Langemann und ich. Moin Nils, wie geht's?
Moin Maike. Du, mir geht's gut. Ich komme frisch aus dem Urlaub. Ich war letzte Woche mit dem Rad in Büsum und habe den Kopf frei und freue mich jetzt quasi auf unseren ersten richtigen gemeinsamen Termin. Wie geht's dir?
Gut, danke. Ich habe mal so ein bisschen die Stellung gehalten, aber dann auch mal ein bisschen weg. Also wir meinten es gerade schon im Vorgespräch, es ist so ein bisschen Sommerloch gerade, ne? Aber ja, ich freue mich auch, dass wir mal wieder zu zweit hier sitzen. Ich hatte jetzt irgendwie auch ein paar Aufnahmen ohne dich, aber zur zweit macht es schon mehr Spaß, würde ich sagen. Deswegen, wen haben wir da, Nils?
Ja, wir haben Irmgard Nolte zu Gast. Irmgard, du hast 1989 ein neues Handel gegründet, eine Agentur für gesellschaftspolitische Kommunikation, die seitdem konsequent in diesem Feld sich tummelt. In deinem Unternehmen waren dir schon früh gewisse Dinge sehr wichtig, wie Vereinbarkeit oder Verantwortung und Erfolgsbeteiligung für Mitarbeitende. Auch zu einer Zeit, als diese Punkte noch nicht Teil von Stellenanzeigen waren. Jetzt hast du deine Firmenanteile nicht verkauft oder vererbt, sondern in die Social Summit GmbH überführt, die die erwirtschafteten Mittel in Demokratieförderung und Social Entrepreneurship investiert. Es ist eine spannende Art, wie du als Unternehmerin Verantwortung übernimmst und weiterhin daran arbeitest, da halt dann irgendwie auch neue Werte in die Welt zu tragen. Ja, da freuen wir uns über deine Haltung auf alle Fälle, deine Werte und sind gespannt darauf, da ein bisschen mehr zu erfahren, vielleicht den einen oder anderen Tipp nochmal mitzunehmen. Liebe Irmgard, schön, dass du heute da bist. Herzlich willkommen. Wie geht's dir denn überhaupt?
Mir geht's auch gut. Ich freue mich auch hier zu sein und freue mich auf das Gespräch und das ist nett. Vielen Dank, dass ihr mich eingeladen habt und bin ganz gespannt auf eure Fragen.
Ja, dann würde ich sagen, legen wir los, ne? Und zwar eine Frage, die wir jedem Gast am Anfang stellen. Und zwar, vielleicht möchtest du sie auch ein bisschen größer interpretieren, das macht aber nichts. Wie bist du denn zur Nachhaltigkeit gekommen?
Ja, Nachhaltigkeit wird ja sehr, sehr häufig nur mit der ökologischen Dimension begründet. Das heißt, das haben wir natürlich als neues Handeln auch schon relativ schnell gemacht. Das heißt, wir hatten keine Autos, sondern wir haben ein Jobticket finanziert für die Kolleginnen und Kollegen. Wir haben natürlich Ökostrom gehabt und wir sind relativ früh umgestiegen und überhaupt nicht mehr geflogen bundesweit, sondern nur noch mit der Bahn gefahren. Zu einer Zeit, wo das eigentlich noch überhaupt nicht üblich gewesen ist. Was aber für mich tatsächlich die Nachhaltigkeit zusätzlich ausgemacht hat, ist das, was im Unternehmen auch praktiziert werden konnte. Das, Nils, du hast es eben gerade bei der Anmoderation schon gesagt. Bei uns war Vereinbarkeit von Familie und Beruf. Eigentlich haben wir auch immer gesagt Freizeit und Beruf. Es gibt ja auch viele Menschen, die keine Kinder haben. Also wo es auch darum geht, wie kann ich zum Beispiel eine Kollegin hat ein Pferd, wie kann ich das mit meinem Privatleben kombinieren. Und das war für uns wirklich von Anfang an tatsächlich auch wichtig und wir haben es auch von Anfang an praktiziert. Wir haben relativ schnell Kolleginnen und Kollegen eingebunden bei der Personalauswahl, weil als Team natürlich muss es funktionieren und wenn da jemand kommt, mit dem das Team überhaupt nicht kann, dann funktioniert das ganze System nicht. Oder wir haben auch immer das Prinzip gehabt, Verantwortung zu übertragen, dass also die Kolleginnen und Kollegen eigene Verantwortungsbereiche haben, wo sie auch frei entscheiden können. Das waren solche Prinzipien, die heute natürlich noch genauso existieren, aber die wir im Grunde genommen von Anfang an auch praktiziert haben. Und wirtschaftlich natürlich auch klar, wir haben von Anfang an gesagt, wir werden nur organisch wachsen, wir werden nicht kaufen. Da haben wir uns auch ständig dran gehalten. Und wir haben natürlich auch geschaut, wie kann man auch nicht kündigen müssen. Das heißt also, wie können wir verantwortlich handeln, langsam wachsen, aber trotzdem so bleiben, dass die Arbeitsplätze gesichert sind, dass wir in dem Rahmen auch agieren können. Ja, das vielleicht so als drei Dimensionen dazu.
Ja, wenn man mal überlegt, okay, 89 gegründet, also 37 Jahre her. Ihr habt schon relativ früh euch eben mit diesen Themen beschäftigt oder mit diesen Werten beschäftigt. Jetzt ist das ja, sage ich mal, seit 2010 dann halt wie sehr stark in die Mode gekommen. War es ja zumindest halt dann irgendwie, wenn man LinkedIn verfolgt hat, ich weiß nicht, ob es denn mehr eine Bubble war oder sozusagen oder halt dann irgendwie auch breiter angekommen ist. Wie nimmst du das denn wahr? Wie hat sich denn das eigentlich gewandelt in der Zeit? im Außen und dann halt dann natürlich eben auch für euch als Agentur?
Also meines Erachtens nach war es dann wirklich so, dass die Unternehmen keine Fachkräfte mehr gewinnen konnten, wenn sie nicht bestimmte Kriterien auch mit erfüllt haben. Das war natürlich auch gut so. Für uns war das nie ein Problem. Also wir haben immer unglaublich viele Bewerbungen gehabt. Die haben wir auch heute noch. Also wirklich viele Menschen, die nicht nur wegen unserer Werte zu uns kommen wollen, das muss man dazu sagen, sondern auch für das, was wir tun, was wir leisten. Das ist schon eine bestimmte Aufgabe, die sich ja nur um gesellschaftspolitische Themen kümmert. Das ist was anderes, als wenn man Produkte verkauft und ganz klassisches Marketing macht. Ich glaube, das Entscheidende ist, wie tatsächlich diese Werte gelebt werden, also mit welcher Haltung das Ganze verbunden ist. Und das spüren Menschen. Das heißt, sie spüren, ist das ernst gemeint? Ist das wirklich so, dass ich Verantwortung übertrage und dass ich nicht nachträglich dann irgendwie reinkomme und sage, nee, das ist ja super klasse, aber so können wir das nicht machen. Natürlich ist das immer ein Zwischenspiel, immer eine Diskussion, aber die Frage der Kommunikation, wie man miteinander umgeht, das ist, glaube ich, das ganz Entscheidende. Und manche Unternehmen machen das wirklich gut. Aber bei manchen habe ich das Gefühl, ist es auch mehr, dass die Werte auf der Internetseite stehen. Aber wie stark sie dann wirklich auch gelebt werden, ist schon ein bisschen unterschiedlich.
Und hat sich das geändert im Laufe der Zeit? Also ich glaube sozusagen ja, also glaube ich schon, dadurch, dass es immer mehr Arbeitnehmermarkt wurde, also sozusagen, das dreht sich ja gerade wieder so ein bisschen, ist das Thema halt so en vogue gekommen. Aber wenn du halt nochmal so ein bisschen weiter zurückguckst, wart ihr da halt so ein bisschen das, ja, ich sag mal, das bunte Einhorn oder wie wurdet ihr da betrachtet? Also wenn man jetzt mal in die 90er denkt.
Also ich weiß, dass ich in den 90ern auf der Sozcon Sozial gewesen bin. Das ist eine Sozialmesse. Und dort dann tatsächlich die Frage gestellt habe, es ging um das Thema Personal, wie weit denn sie selbst ihre Kolleginnen und Kollegen bei der Auswahl der Mitarbeitenden einbeziehen. Und die haben mich angeguckt, als ob ich ein Auto wäre, weil sie sich das überhaupt nicht vorstellen konnten, weil sie gesagt haben, nein, um Gottes Willen, das ist doch Chefsache. Und das war damals auch im sozialen Bereich. Ich glaube, das hat sich ein bisschen geändert. War es auch mehr tatsächlich Chefsache und nicht Chefinnensache, weil da auch die weibliche Führungsquote nicht ganz so relevant hoch gewesen ist. Und das hat sich natürlich auch geändert. Es dreht sich gerade wieder. Das hast du ja eben auch gesagt. Ich glaube allerdings auch, was wir zusätzlich wirklich immer gespürt haben, das haben wir auch von unseren Kundinnen und Kunden gehört. Man spürt die Haltung, die im Unternehmen existiert, auch in dem, was nach außen geht. Das heißt, wir haben immer gespiegelt bekommen, egal mit wem wir bei euch zu tun haben, das sind alles super qualifizierte Menschen, die eigenständig mit ihrem Kopf denken, die sehr dienstleistungsorientiert sind, die für uns wirklich und für die Sache versuchen, das Beste rauszukriegen. Also ich glaube, dass das nicht nur immanent bedeutet, was die Fachkräftesicherung anbelangt, sondern tatsächlich auch, was den Output und die Qualität der Leistung anbelangt.
Kannst du denn nochmal, du hast es gerade so ein bisschen angerissen, was ihr auch tut. Kannst du da nochmal ein bisschen für uns das nochmal ein bisschen umschreiben? Also Agentur für gesellschaftspolitische Kommunikation, das klingt ja auch recht groß und ist es ja wahrscheinlich auch.
Ja, kann ich gerne machen. Das war wirklich vor 37 Jahren oder jetzt schon 37,5 Jahren, war das ein totales Exotentum. Und alle haben gedacht, ich hätte eine GmbH gegründet, weil man damit kein Geld verdienen kann. Wir haben von Anfang an tatsächlich Kommunikation für gesellschaftliche Themen gemacht. Das heißt, unser Kommunikationsverständnis ist so, dass sich Menschen eine eigene Meinung bilden können. Das heißt, wir vermitteln Informationen so und damit schließen wir komplett aus, dass wir für Produkte Werbung machen, weil da ist ja das Ziel, kauf mich und nicht überlege, ob vielleicht das andere Produkt das bessere ist. Oder auch Wahlwerbung, Parteienwerbung machen wir nicht oder auch Mitgliederwerbung. Das schließen wir damit komplett aus. Das heißt, wir machen, unsere Hauptkunden sind die öffentliche Hand. Also wir sind Rahmenvertragsagentur vom Arbeitsministerium oder vom Gesundheitsministerium, für die wir die Veranstaltungen machen. Das heißt, wir arbeiten unsere Organspendenkampagne mit dem Orange und dem Rot, entscheide dich. Das ist einer unserer bekanntesten Kampagnen, die viele Menschen kennen. Und wir arbeiten dann für Verbände, für Vereine, für Nichtregierungsorganisationen, also viel für die Zivilgesellschaft, für die öffentliche Hand auf Landes- und Bundesebene. Das sind unsere Kunden und das sind auch unsere Themen rund um Arbeit, Familie, Kinder, Gesundheit, Verkehr, Stadtentwicklung, also all die breite Palette, die man sich hier so vorstellen kann. Und das macht sehr viel Spaß. Das kann ich wirklich nicht anders sagen. Es sind super Themen und es lohnt sich, damit auseinanderzusetzen. Es sind ganz tolle Menschen, die in diesem Bereich auch arbeiten. Und mit ihnen gemeinsam das zu entwickeln, das macht schon wirklich richtig Spaß.
Ja, vielen Dank. Hast du denn eigentlich auch mal gezweifelt sozusagen auf dem Weg? Also ich sag mal so, also manchmal so, wenn es dann mal nicht läuft, dann ist es ja immer die Frage sozusagen, in welches Muster geht man dann halt wiederum zurück. Ja, also bleibt man dann halt konsequent bei dem Weg oder denkt man halt auch so eine Scheiße, das kann doch wohl nicht wahr sein. Wie geht's dir damit?
Also wir sind konsequent auf dem Weg geblieben. Das kann ich dazu sagen. Und natürlich gibt es Höhen und Tiefen. Also ich weiß, das war noch relativ am Anfang, da hat uns ein sehr wichtiger Mitarbeiter aus privaten Gründen verlassen. Der ist halt einfach umgezogen in eine andere Stadt. Oder aber wir haben uns darauf verlassen, dass ein großer Auftrag kommt und der kam dann aber nicht. Das sind solche Geschichten, die es natürlich gibt, aber es hat uns nicht vom Weg abgebracht. Wir sind ganz klar, haben wir gesagt, wir bleiben in diesem Bereich, wir machen weiter genau das und wir machen es auch in unserem Wertesystem genauso. Weil letztendlich waren das, ist ja die Frage, was lerne ich aus den Tiefen? Und ich habe ganz klar gelernt, ich muss Know-how auf mehrere Schultern verteilen. Und es kann nicht sein, wenn ein Mensch geht, dass das ein Problem für mich ist, sondern ich muss dann gucken, dass das Know-how gut verteilt ist. Es muss auch sein, dass die Aufträge gut verteilt sind, dass es mehrere Projekte sind. Und letztendlich ist das meine Verantwortung als Unternehmerin, dass das funktioniert und nicht das und die Verantwortung des Teams. Und daraus immer wieder zu lernen, neue Schlüsse zu ziehen und das dann weiterzuentwickeln. Ich glaube, das hat auch den Erfolg von uns ausgemacht, weil für mich gehört es einfach dazu, Fehler machen gehört dazu, sowieso ganz klar, sonst lernt man nichts, aber auch solche Rückschritte zu haben, zum Beispiel Corona war ja für viele ein riesiger Einschnitt gewesen, auch wir machen sehr viel im Veranstaltungsbereich und hatten erst befürchtet, das würde ganz schlimm werden, sind aber sofort auf digital umgestiegen und hatten von daher, war Corona für uns sogar ein Schub nach vorne, weil wir darüber sehr viel Erfahrung im digitalen Bereich sammeln konnten und uns das tatsächlich auch sehr honoriert wurde von den Kunden.
Ja, das spricht ja dann auch dafür, dass ihr auch sehr schnell auf Entwicklungen reagieren könnt und da sehr dynamisch auch im Team dann unterwegs seid. Wie bist du auf die Idee gekommen, deine Anteile jetzt in die Social Summit GmbH zu überführen? Mich interessiert auch immer so ein bisschen, wie lange hast du da schon drüber nachgedacht? Weil das ist ja gerade als Unternehmerin ja auch keine so leichte Entscheidung vermutlich. Und hast du dir auch unterschiedliche Modelle angeschaut? Also hol uns doch da mal ein bisschen ab.
Sehr gerne. Nachgedacht habe ich darüber schon, ich glaube jetzt 8 Jahre lang. Also ich habe relativ frühzeitig angefangen, über meine Nachfolge nachzudenken, weil mir klar war, dass das auch eine Weile braucht, bis es wirklich in guten Händen ist, also auch intern. Es war mir von Anfang an immer klar gewesen, dass die Agentur nicht an eine große Netzwerkagentur verkaufe, obwohl ich mehrere Anfragen auch gehabt hatte, weil sonst wäre die Wertedynamik eigentlich kaputt, weil die großen Netzwerkagenturen müssen natürlich so agieren, dass sie vom Profit leben, sie sind ihren Eigentümern dazu verpflichtet und dann geht es immer darum, Geld zu machen und bei uns geht es natürlich auch darum, Gewinn zu machen, aber wir können damit anders agieren. Wir können dann sagen, es gibt mal solche Zeiten oder es gibt solche Zeiten und für uns stand letztendlich das Unternehmen immer im Zentrum. Im klassischen mittelständischen Bereich ist das ja auch genauso. Und was dann für mich das Entscheidende gewesen ist, wir haben immer sehr stark auf die Wirkung gezielt. Das heißt, als Beratungsunternehmen haben wir immer geschaut, wir leben ja letztendlich von Steuergeldern oder von Spendengeldern, wenn unsere Kunden uns bezahlen. Und wir haben immer gesagt, okay, dieses Geld, was können wir mit diesem Geld bestmöglich erreichen? Das heißt, wir haben geschaut, was ist das Problem und wie können wir dieses Geld dann wirklich möglichst effizient einsetzen? Und letztendlich ist die Social Summit GmbH jetzt die logische Konsequenz. Wir machen das Wirkung nicht mehr nur noch mit Beratung, sondern wir finanzieren jetzt auch, wir unterstützen auch solche Initiativen, solche Institutionen, solche Organisationen, die sich, und da haben wir halt jetzt den Schwerpunkt gelegt, die sich für Demokratie, Vielfalt einsetzen, für Zusammenhalt, gesellschaftlichen Zusammenhalt einsetzen. Das war für uns die Maßgabe gewesen. Und da es jetzt auch nicht Unsummen sind, haben wir den Schwerpunkt dann auf die östlichen Bundesländer gelegt, weil wir gesagt haben, okay, wir sitzen halt auch in Berlin mit einem Standort und machen das dann, wobei die Social Summit GmbH, das muss ich auch dazu sagen, wirklich völlig losgelöst von der AG läuft. Das heißt also, ich habe bei Neues Handeln keine Stimmrechte mehr. Ich bin dann nur als Vertreterin der GmbH bei der Hauptversammlung mit dabei, wenn es um Geldausschüttung geht. Ansonsten macht die Neues Handeln AG. Und das war mir auch sehr, sehr wichtig, weil ich habe immer das Gefühl, wenn so die alten Chefs und Chefinnen da noch mitreden, dann ist es schwieriger für die neuen Menschen, sich auch zurechtzufinden und den eigenen Weg zu gehen.
Also da habe ich ein paar Fragen zu. Ja, was so in meinem Kosmos halt so ist, ist halt immer die Frage, ist es halt deine eigene Idee und wird das dann auch irgendwie angenommen? Also wenn man jetzt auf die AG schaut, also man geht jetzt selber raus, gestaltet dann halt irgendwie eine Nachfolge, hat dann irgendwie eine Idee auch, wie es halt irgendwie gut sein könnte, aber gleichzeitig müssen ja die anderen auch irgendwie auch die gleiche Idee haben, ja, sozusagen. Also idealerweise ist es ja halt dann irgendwie ein Abgeben und halt auch ein Ziehen. Wie hast du das halt dann irgendwie wahrgenommen? Wird da dann halt irgendwie auch gezogen? Also wollen die Leute das auch oder wie ist das da bei dir?
Du meinst das jetzt auf die AG bezogen, also auf Neues Handeln, auf die Agentur?
Auf die AG bezogen, ja, 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 genau.
Das ist so, dass vom Prinzip her, und das war mir auch wichtig, dass ein Drittel bleibt in Eigentümerhand und zwei Drittel sind die Social Summit GmbH. Also meine Anteile habe ich in die GmbH gelegt und das andere Drittel gehört einer Person, die bei Neues Handeln arbeitet. Weil ich glaube, es braucht dieses unternehmerische Ziehen, diese Verantwortungsübernahme, hängt auch am Geld ein Stück weit. Das ist auch der eigene Besitz deswegen. Und deswegen finde ich diese Kombination eigentlich ganz gut gelungen, zwischen diesen beiden Anteilen zu agieren. Darüber hinaus ist es so, dass diejenigen, die bei uns Führungsverantwortung haben, also nicht nur die beiden Vorstände, sondern auch, es sind insgesamt ein Team von 6, hoffentlich sage ich jetzt nicht die falsche Zahl von 6, die insgesamt Agenturleitungen sind. Eine Kollegin ist erkrankt und die sind schon sehr langjährig bei Neues Handeln. Also die arbeiten alle schon über 10 Jahre bei Neues Handeln. Also von daher, ich glaube, ich habe die zum Teil sogar noch mit ausgebildet und sie sind sehr identifiziert mit diesem Laden, was bei uns auch relativ hoch bei anderen Kolleginnen und Kollegen ist, weil sie sich sehr mit der Sache identifizieren und auch mit unserer Art des Miteinanderumgehens sehr stark identifizieren. Und von daher war ich von Anfang an der Überzeugung, das ist in guten Händen gelegt. Dass sie jetzt daraus das eigene weiterentwickeln müssen, das ist so, weil auch wenn ich jetzt meine 37 Jahre mir anschaue, als ich angefangen hatte, es gab kein Internet. E-Mails sowieso nicht. Ich habe alles per Post und Telefon gemacht. Das kann man sich heutzutage gar nicht mehr vorstellen. Die Presse hatte noch die ganz entscheidende Kommunikationswirkung. Und das heißt, es war ein ständiger Wandelprozess gewesen, den wir eingehen mussten. Das Einzige, was konsequent geblieben ist, waren die Kundinnen und Kunden und natürlich die Kolleginnen. Wie gesagt, viele schon langjährig bei uns dabei. Aber alles, was Kommunikation betraf, hat sich komplett verändert. Und jetzt mit KI sind jetzt natürlich die Kolleginnen und Kollegen genau an der gleichen Situation wieder. Was bedeutet das? Was heißt das? Das habe ich auch noch mitgekriegt. Die Transformationen, die wir dafür in den Weg gesetzt haben, um wirklich auch interdisziplinär zu arbeiten, um diese Frage auch interdisziplinär beantworten zu können. Und ich habe das Gefühl, sie sind da auf einem super Weg. Wir sind auch weiter im Austausch. Klar, ich bin auch immer offen, wenn irgendwelche Rückfragen sind. Aber letztendlich weiß ich es selbst, ich trage das nicht mehr, sondern sie tragen das jetzt. Natürlich besteht das Risiko, es würde nicht funktionieren, aber ich habe das große Vertrauen in sie. Und ich glaube, das ist auch immer der Punkt, wie stark ist das Vertrauen? Ich weiß, die können das und ich vertraue das auch und die machen das. Sie werden auch ihre Höhen und Tiefen erleben, das ist normal, das muss so sein, aber sie werden den Weg gehen, da bin ich mir sehr sicher.
Was würdest du denn anderen UnternehmerInnen raten, die vielleicht jetzt vor einem ähnlichen Weg stehen, wenn es irgendwie um Nachfolge oder Verantwortungsübergänge geht? Hast du ein paar Learnings, die du teilen kannst oder willst du vielleicht auch ein paar, naja, vielleicht Ängste oder Vorurteile abbauen an der Stelle?
Vorurteile vielleicht. Eine Zeit lang habe ich auch gedacht, also mit dem vorherigen Kollegen, der schon früher ausgestiegen ist, wir müssten jemanden von extern einkaufen. Also von intern gäbe es niemanden. Und da würde ich tatsächlich Mut machen. Nein, es gibt Menschen intern. Und wer ist involvierter als die Menschen, die jetzt schon bei dem Unternehmen arbeiten, die eine hohe Identifikation haben, die die Geschichte kennen, die die Ausbildung haben und die wissen, wie der Qualitätsstandard auch ist. Auch das ist ja ganz entscheidend. Da würde ich tatsächlich Mut machen, da nochmal genauer hinzuschauen. und sich auch zu trauen, loszulassen und sie auch ein Stück weit machen zu lassen. Aber im Machen, das war ja jetzt nicht von jetzt auf gleich machen, ich bin rausgegangen, sondern ich habe das wirklich ein Stück weit begleitet, auch über 5 Jahre lang. Das heißt, der jetzige Vorstand, da war Heiner Wittig schon ausgestiegen. Wir haben das 3 Jahre zusammen gemacht und er hatte auch bei mir gelernt und kam auch immer mit Fragen. Und ich habe mich dann immer mehr ein Stück rausgezogen. Ich habe ihn immer mehr selbst entscheiden lassen. Ich habe ihn immer mehr auch damit eingeführt. Nun ist er auch jemand, der das super kann, das muss man ganz klar sagen. Aber dieses Rudolf Korte ist ja bei uns im Aufsichtsrat, der hat mal gesagt, ihn würde bedeutungslos werden, genau so war das. Das finde ich ein super Spruch und in Würde auch nicht mehr wahrnehmbar zu sein, also so sich langsam zu verabschieden. Das ist, glaube ich, auch nochmal das ganz Entscheidende. Und immer die klare Kommunikation. Das heißt, ehrlich zu sein, offen zu sein, ganz klar zu sagen, was man sich wünscht. Das war überhaupt bei uns in der Personalführung. Ich kann auch, das glaubt man mir manchmal nicht, sehr hart sein in der Rückmeldung. Wenn was nicht gut ist, ist was nicht gut. Da muss man auch nicht drum rumreden. Ich kann aber auch sehr gut sagen, was super gut gelaufen ist. Und das auch klar zu kommunizieren. Und das hat ja was mit der Sache zu tun. Ich werte ja deswegen nicht einen Menschen ab. Im Gegenteil, man wertet die Menschen sogar sehr, sehr auf, weil man sich ehrlich mit ihnen auseinandersetzt und ihnen ein ehrliches Feedback gibt. Und sie können nur mit ehrlichem Feedback lernen. Und da erlebe ich häufiger und da möchte ich, glaube ich, den Menschen Mut machen, die auch die Übergabe machen, für sich immer zu fragen, wie ehrlich ist meine Kommunikation und sich auch zu trauen, ehrlich zu kommunizieren, weil das ist gar nicht so einfach. Und ich glaube, viele scheuen diesen Weg auch so ein bisschen.
Wenn das jetzt alles so läuft, jetzt hast du ja sozusagen, habe ich verstanden, in der AG, in ein neues Handeln musst du ja halt dann eigentlich immer weniger tun, ja, sozusagen, da bist du ja wahrscheinlich noch, hast du ja noch Kontakte oder bringst ja halt dann irgendwie nochmal sicherlich halt das eine oder andere nochmal ein, aber immer weniger. Und die Social Summit, da kannst du ja halt weiterhin halt dann irgendwie agieren. Was sind denn da deine Pläne jetzt für die Zukunft? Bist du damit ausgelastet oder hast du jetzt irgendwie, wo du jetzt irgendwie sagst, okay, das ist jetzt auch gut so, oder hast du noch irgendwie andere Themen im Kopf, wo du denkst, okay, da willst du dich jetzt weiter einbringen?
Vielleicht noch dazu, bei Neues Handeln bin ich tatsächlich ganz raus. Ja, da werde ich auf Wunsch nochmal gefragt. Ich kann aber auch verstehen, dass diese Fragen momentan sehr spärlich sind, weil ich glaube, die wollen mir erstmal beweisen, dass sie es auch gut selber können. Das kann ich total gut nachvollziehen. Bei der Social Summit GmbH ist so, das ist ja auch eine Idee gewesen, die ich vor 13 Jahren schon in der Neues Handeln AG hatte. Es war die Idee gewesen, eine intersektorale Veranstaltung zu machen, eine Vernetzung. Ich fand es immer schwierig, dass die Zivilgesellschaft hat sich untereinander getroffen, die Stiftungen haben sich untereinander getroffen, die einzelnen Branchen der Wirtschaft untereinander. Und das wirklich zusammenzufügen als intersektorale Veranstaltung. Und das ist uns mittlerweile auch sehr, sehr gut gelungen. Und wir weiten das jetzt gerade auf die östlichen Bundesländer aus. Wir haben auch schon 2 Unternehmen gewonnen. Das ist die WEMAG in Mecklenburg-Vorpommern, die uns kostenlos ihre Räume zur Verfügung stellen, beziehungsweise Räume mieten für die Veranstaltung. Und das sind die deutschen Werkstätten Hellerau in Dresden, die uns ihre wunderschöne Werkshalle zur Verfügung stellen. Und da die ja Innenausbau machen, können die natürlich das auch sehr schön mitgestalten, wo wir das entsprechend tatsächlich auch kostenlos durchführen können. Wir sind auch gerade auf der Suche nach Organisationen, die wir identifizieren, denen wir Geld geben, damit sie dann die Organisation dieser landesweiten Social Summits machen können. Und wir finanzieren die dann mit einer halben Stelle. Die brauchen keine halbe Stelle, aber sie können das für sich nutzen, um ihre Demokratiearbeit weiter auszubauen und zu praktizieren. Das ist für uns so der Förderansatz. Und zusätzlich arbeiten wir mit der Schöpflin-Stiftung und der Kinnings Foundation beim Flow Funder zusammen. Da finanzieren wir 1. Und Zukunftswege Ost werden wir uns jetzt auch noch zusätzlich engagieren. Das heißt, es ist so eine Mischung und da ist natürlich viel zu tun, könnt ihr euch vorstellen, also das weiter auszubauen. Wir sind jetzt gerade auch noch mit anderen Unternehmen im Gespräch. Ich bin sehr, sehr optimistisch. Also ein drittes Bundesland ist wahrscheinlich, das kann ich jetzt noch nicht nennen, weil es noch nicht sicher ist, ist aber sehr wahrscheinlich und bei den anderen beiden sind wir auch dran. Und ja, das macht auch sehr, sehr viel Spaß. Darüber hinaus habe ich tatsächlich, ich habe immer Frauen in Führungspositionen gecoacht. Das mache ich jetzt auch partiell immer noch mal wieder weiter, würde ich auch gerne weiter intensivieren. Das habe ich auch kostenlos gemacht, weil ich einfach finde, ja, Frauen können da manchmal noch eine Unterstützung gut gebrauchen, um sich durchzusetzen und da auch in Führungspositionen sich zu behaupten. Und ich habe eine Yoga-Ausbildung gemacht. Das habe ich tatsächlich gemacht, weil ich finde, gerade Menschen in meinem Alter, das ist total gut, sich zu bewegen, diese Kraft aufzubauen. Und in Yoga-Studios, wenn man ist, ist man immer die Älteste. Und es könnten immer die Kinder sein, wenn nicht sogar noch weiter. Und da dann als ältere Person auch Menschen über 50 zu zeigen, ihr könnt das auch und Bewegung kann man lernen, egal wie alt man ist. Das ist noch sowas, was ich zusätzlich machen will.
Ja, mega cool. Weil du es gerade auch nochmal erwähnt hast, ich würde gern nochmal auf Demokratieförderung, Demokratieaustausch nochmal ein bisschen eingehen wollen. Auch wirklich deine persönliche Sicht nochmal auf das Thema. Also warum braucht es das? Und wir haben eben auch vor, das ist bestimmt schon seit auch jetzt 1-2 Jahren, merken wir immer mal wieder, dass es da uns auch so unter den Fingern, ich weiß, du persönlich engagierst dich ja auch an dem Bereich, Nils. Und man hat ja irgendwie so über die letzten Jahre das Gefühl, da muss eher jetzt noch mehr investiert werden in den Erhalt der Demokratie und in die Aufklärung des Ganzen. Wie schaust du denn drauf, auch mit deiner Erfahrung aus den vielen Jahren, die du da jetzt schon irgendwie teil bist?
Ohne Demokratie können Unternehmen eigentlich nicht agieren. Unternehmen brauchen die Demokratie. Das ist auch nochmal ein ganz entscheidender Punkt. Das war jetzt nicht meine Motivation, aber ich bin der festen Überzeugung, dass die Demokratie für uns die beste Lebensform ist. Und diese zu bewahren, und es gibt Parteien, wo ich das Gefühl habe, da geht es nicht mehr um Demokratie, sondern es geht mehr um Autokratie. Und das ist eine andere Lebensart, die nicht meine ist. Und diese demokratische Lebensart zu unterstützen und hier eine Stärkung zu haben. Und es gibt so viele, so tolle Initiativen, gerade in den östlichen, gut, ich kann es jetzt eigentlich auch nur von den östlichen Bundesländern sagen, weil wir da nur unterwegs sind, für die schon allein mit 500 Euro machen die in einer Scheune auf dem Dorf so eine tolle Kulturveranstaltung draus. Das ist so toll und so lebendig. Und diese Lebendigkeit, diese Vielfalt zu bewahren, das ist was, was ich einfach wichtig und wesentlich finde. Und ich kann es sehr gut verstehen, wenn man im ländlichen Raum ist und da ist nichts mehr los, da fährt kein Bus mehr, da kann man nicht mehr einkaufen gehen, das ist wirklich, das muss man schon sehr die Natur lieben, um da wirklich sich richtig wohl zu fühlen. Und da aber wieder Lebendigkeit reinzukriegen und Menschen zu unterstützen, die das machen wollen, das ist für mich einfach ein Herzensanliegen. Und dann zu sehen, dass das funktioniert, das macht auch total viel Mut, das weiterzumachen. Und das zeigt mir auch, dass es der richtige Weg ist.
Ja, das glaube ich auch. Und ich teile auch da das Menschenbild, dass ja Menschen ja auch grundsätzlich, also erstens helfen wollen, zweitens sich halt engagieren wollen, auch an Lösungen orientiert sind, ja. Und dass es da häufig einfach den Rahmen und den Raum halt irgendwie braucht. Und wir haben natürlich viele gegenläufige Trends jetzt, was halt irgendwie Digitalisierung und so weiter und immer mehr Individualisierung und immer mehr Vereinzelung und so weiter halt irgendwie zur Folge hat, was natürlich eben auch entsprechend ja auch teilweise halt irgendwie genutzt wird, um halt die Menschen halt irgendwie voneinander halt irgendwie sozusagen zu entfernen und auch aktiv noch getrieben wird. Und da glaube ich schon, dass das halt dann irgendwie das Elementare ist, ne? Wenn man halt dann irgendwie, das ist eigentlich der Layer, der da drunter liegt, ne? Und ohne Demokratie kann man auch die anderen Nachhaltigkeitsthemen natürlich logischerweise auch vergessen. Also insofern finde ich das halt super. Und im Endeffekt ist es ja auch so, teilweise, ich meine, ich bin ja nun jetzt so Wessi, ja? Also ich bin zwar im Zonenrandgebiet halt dann irgendwie aufgewachsen, ja? Also quasi direkt an der Ostgrenze und hatte dann quasi halt nur die Perspektive in eine Richtung, weil auf der anderen Seite die Mauer war. Und bin ja auch teilweise frustriert, wo ich denke, ey, so eine Scheiße, das kann doch wohl nicht wahr sein. Was ist da los? Aber im Endeffekt ist es ja auch hier so, dass auch hier das Menschenbild halt wie gilt und dass auch dort halt irgendwie ganz viele Leute halt irgendwie Dinge halt irgendwie vorantreiben wollen. Und wenn man sich halt mit irgendwas verbindet, ja, dann führt das ja auch wieder zusammen. Also insofern finde ich das total gut, da halt irgendwie zu investieren. Und trotzdem würde es mich mal interessieren, hast du denn so eine Ostverbundenheit oder hast du jetzt einfach nur gesagt, okay, da ist es jetzt besonders notwendig, da habe ich jetzt den größten Hebel oder wie kommst du jetzt da drauf?
Also erstens merke ich, dass ich immer für mich schwierig ist zu sagen, die und die.
Ja, ja, verstehe ich.
Ich sage immer, es gibt solche und solche.
Ja,
okay, egal,
ja,
wo man wohnt.
Ja, ja, okay.
So.
Ja.
Und für mich war der Punkt gewesen, ich wohne auch momentan in Köln, habe noch eine kleine Wohnung in Berlin, weil wir natürlich viel auch von Berlin aus dann in die östlichen Bundesländer fahren. Für mich haben die östlichen Bundesländer schon immer eine hohe Faszination gehabt. Ich habe meine Lehramtsarbeit damals über das Lutherbild in der DDR geschrieben und ich habe dann nach der Mauerwende hatten wir eine Kampagne begleitet zum Thema Gewalt gegen Frauen und ich habe wirklich fast alle Ostdeutschen, wir haben Aktionsbündnisse, Fraueninitiativen unterstützt, die dann gemeinsam Aktionen auf die Beine gestellt haben. Und ich habe mir freiwillig alle östlichen Städte ausgesucht, weil ich einfach eine totale Neugier auf dieses Land habe. Ich bin letztes Jahr den Rennsteig in Thüringen gelaufen. Das sind so nette, also das sind total nette Menschen da mitten auf der supergrün und allerdings sehr fleischlastisch. Und es war, und das spüre ich halt, diese Neugier, diese, ich bin auch im Zonenrandgebiet groß geworden und mich hat es immer fasziniert, mal in die andere Ecke zu gucken und zu sehen, was da ist. Und diese Neugier, ich glaube, das ist auch mit ein Motor, dass ich dann für mich, wir mussten uns entscheiden, wir können nicht das gesamte Bundesgebiet machen. Und das kommt allerdings auch noch mit dazu, dass gerade in den östlichen Bundesländern, was die Finanzierung anbelangt, die freiwillige Finanzierung von Stiftungen und anderen sehr spärlich besetzt ist. Also da gibt es im Westen, sind andere Traditionen, da haben die Unternehmen schon eine ganz andere Förderpolitik gehabt. Das ist in den östlichen Gebieten nicht so. Und von daher ist da auch einfach der Bedarf riesig. Und das war für mich dann letztendlich pekuniär auch ein Grund, wo ich gesagt habe, okay, auch wenn wir nicht so massenviel Geld haben, aber das Geld, was wir haben, hat dann eine hohe Wirkungsmöglichkeit. Und das war dann auch letztendlich der entscheidende Grund.
Ja, Imgard, wen rufst du denn oder wen sind für dich vielleicht auch BegleiterInnen oder auch Vorbilder, denen du gerne zuhörst, liest, was sie zu teilen haben oder eben auch mal zum Hörerkreis, wenn du nochmal eine andere Perspektive haben möchtest?
Ja, das gab in meinem Leben tatsächlich schon doch einige Vorbilder. Ich weiß, es war eine Zeit lang wirklich die Referatsleiterin des Referats Gewalt gegen Frauen, damals Bundesfamilienministerium, noch unter Merkel als Familienministerin, die ich super faszinierend fand. Die Art, wie sie ihr Team geleitet hat, die Art, wie sie moderiert hat, die Art, mit welcher Haltung sie auch ihre Arbeit gemacht hat und trotzdem mit zähem Willen ihr Anliegen durchgebracht hat, bis dazu, dass ja nachher auch das Gesetz durch den Bundestag gegangen ist. Also das, weil das war ja, ist ja erst später gekommen, sehr, sehr viel später. Und das fand ich super faszinierend. Und so gab es immer wieder Personen, am Anfang sehr viel auch Frauen, weil es für mich natürlich als Führungsperson nicht so viele Frauen in Führungspersonen gab, die für mich wirklich eine große Ausstrahlung gemacht haben. Und gerade momentan ist es in dem Bereich, glaube ich, am meisten Hans Schöpflin von der Schöpflin-Stiftung, der eine unglaublich tolle Art hat, diese Stiftung weiter voranzubringen. Und das finde ich schon super faszinierend. Und mich faszinieren Menschen, denen es nicht um sich selbst geht, sondern denen es um die Sache geht. Also wo man wirklich merkt, die wollen was erreichen, die wollen was bewegen. Und das finde ich das ganz Entscheidende bei dem Punkt, weil letztendlich ist es ja jetzt publik, ob ich Irmgard Nolte oder irgendjemand anderes es ist. Hauptsache es passiert. Und dieses Passieren, das finde ich das Entscheidende. Und diese Menschen faszinieren mich am meisten.
Genau, und dann noch zum Abschluss, weil wir sind tatsächlich schon ein bisschen über der Zeit, aber es hat so Spaß gemacht, mit dir zu reden, Irmgard. Als letzte Frage, was sollen denn unsere HörerInnen heute mitgenommen haben aus der Folge?
Ja, das ist immer nochmal eine entscheidende Frage. Ich glaube, die Neugierde nicht zu verlieren, offen zu sein für das, was kommt und auch keine Angst davor zu haben, das macht totalen Spaß. Gestaltung macht Spaß, Veränderung ist prima. Also keine Angst vor Veränderung, sondern sich darauf einzulassen und zu spüren, dass das mir selber auch ganz viel bringt. Und immer den eigenen Kopf nicht ausschalten, sondern zu sagen, was ist wirklich mein Ding? Was will ich? Und was bedeutet das? Nicht anderen hinterherlaufen, sondern selbst denken und sich immer wieder klar zu werden, ich habe ganz viel Stärke in mir selber und sich dieser Stärken, ich sage immer, den eigenen Perlen sich immer bewusst zu sein.
Ganz lieben Dank. Vielen Dank für deine Zeit. Vielen Dank für die interessanten Einblicke. Ich denke noch über das ein oder andere nach. Deswegen bin ich halt gerade so ein bisschen stiller gewesen. Danke für die Moderation, Maike. Und hat mir sehr viel Spaß gemacht. Tolle Folge. Danke, Irmgard.
Sehr gerne. Lieben Dank für deine Zeit.
Danke euch.
Ja, Nils, wir haben mit Irmgard Nolte gesprochen. Auch gerade ja im Nachhinein, als nicht mehr recorded wurde, haben wir noch ein bisschen mit ihr gerade so Nachklapp gemacht. Wie fandst du es denn? Was nimmst du so mit?
Also ich hatte halt so mehrere Aha-Momente, habe dann halt dann irgendwie öfter halt auch mal so in mich selber halt irgendwie nochmal reingefühlt. Ist natürlich eben nochmal, weil es eben nochmal 12 Jahre vor meiner eigenen Gründung halt dann irgendwie war, ist das natürlich krass, was halt davor auch schon passiert ist. Das hilft mir dann auch immer dabei, nochmal die jetzigen Veränderungen auch nochmal sozusagen in den Kontext zu setzen und irgendwie auch mal zu denken, ja okay, gibt's ja irgendwie immer. Ich finde halt, unterstütze total diesen Gedanken in Demokratie halt sich jetzt irgendwie einzubringen, dort halt irgendwie Dinge voranzubringen, weil das eben das Fundament ist, auf dem alles andere steht. Und da denke ich halt irgendwie gerade drüber nach und finde das halt irgendwie auch, finde auch gut, auch nochmal zu gucken, weil man da eben auch mit relativ, ja, also auch mit kleinen Mitteln auch schon tatsächlich halt irgendwie Veränderungen herbeiführen kann, was ja auch nochmal wieder eine Selbstwirksamkeit ist. Ja, es ist ja nochmal was anderes. Bin ich jetzt halt die Deutsche Bank oder die Sparkasse und kann da halt dann irgendwie irgendwas machen? Das braucht sicherlich auch, aber hier auch dann Betätigungsfeld halt irgendwie zu finden, in dem man halt irgendwie auch selber wirksam sein kann. Da wirkte sie sehr mit sich im Einklang. Ja, also ich fand es halt auf alle Fälle auf unterschiedlichen Ebenen faszinierend. Was nimmst du denn mit?
Ja, ich glaube, mir geht es ja ähnlich. Also das eine, ne, schon ja die Agentur, die sie damals gegründet hat, an sich ja auch schon super spannend irgendwie mit welchen Themen und wie wichtig das eben auch ist, da letztlich ja fast schon uns alle entscheidungsfähig zu machen, wenn ich zum Beispiel an den Organspendeausweis denke. Aber wie cool sie dann auch eben das Thema, ne, dann eben auch Nachfolge etc. angegangen ist, finde ich auch ganz spannend, was für ein Konstrukt das jetzt geworden ist. Und ich glaube, wer da davor steht, hat echt nochmal ein paar sehr coole, hilfreiche Tipps von ihr bekommen und vielleicht auch nochmal eine neue, andere Idee. Ich bin ja immer wieder fasziniert, wie viele Möglichkeiten es gibt, aber steckst du und Stefan steckt da natürlich als Inhaber von Fett auch nochmal viel mehr drin. Allein mit der Frage, wie kann ich es mir vorstellen, kann man sich ja wahrscheinlich schon Jahre rumschlagen, ehrlicherweise. Und den Ausflug in Demokratie und Demokratieverständnis, das ist halt auch einfach immer spannend und zu gucken, was können wir da tun und wen braucht's und ne, ihre Beispiele mit wenig ist auch viel möglich. Das finde ich dann auch wieder total bestärkend und das ist ja dann auch wieder, also man geht dann immer, also jetzt aus der Folge natürlich voll und total inspiriert dann irgendwie raus, was für ein Werdegang dann auch jemand wie Irmgard irgendwie hat und hatte und wie wirksam sie auch ist als Person. Das finde ich total beeindruckend.
Ja, super. Ich freue mich auf alle Fälle auf unseren nächsten Podcast.
Ich mich auch. Und dann bleiben wir mal weiter am Ball, würde ich sagen.
Ja, genau.
Bis dann.
Bis dann.